War mal.
Wo Geschichte zum Abenteuer wird. Hallo, ihr lieben Entdeckerherzen. Heute reisen wir in eine Scheune voller Ölgeruch und Funken. Es geht um einen Mann, der aus Luft, Feuer und Mut einen neuen Takt erfand. Nikolaus Otto.
Willkommen, ihr Klugen und Neugierigen. Diese Geschichte duftet nach Sägemehl, knistert wie Gasflammen und warmem Metall. Sie zeigt, wie ein stiller Kaufmann seinen Zweifel zähmte und daraus Kraft für die Welt machte.
Ein überraschendes Detail gleich am Anfang. Der Held war erst kein Ingenieur, sondern Handelskaufmann. Und doch brachte er Motoren zum Singen, so zuverlässig wie ein Herzschlag. Wie hat er das geschafft?
Diese Reise ist spannend und hell wie ein Funkenflug, aber nicht unheimlich. Sie ist für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die wissen wollen, wie aus einer Idee eine Weltkraft wurde. Mit Geduld, Mut und Freunden.
Jemand kann diese Geschichte besser erzählen als wir beide. Jemand, der Werkstätten atmen lässt und Messeschränke öffnen kann, ohne einen Schlüssel. Hört gut hin, hier kommt unser Geschichtenerzähler.
Wir übergeben an ihn und gleich rollen Räder über Pflaster, Zahnräder greifen, Ventile zischen. Bühne frei für die wahre Geschichte von Nikolaus Otto und dem Gesang des Motors.
Holzhausen an der Heide. Ein kühler Abend in einem Jahr der frühen 60er des 19. Jahrhunderts. In einer Scheune riecht es nach Heu, Öl und Hoffnung. Ein junger Mann mit ruhigen Augen beugt sich über eine seltsame Vorrichtung. Ein Zylinder, ein Kolben, Schläuche, eine kleine Flamme. Er heißt Nikolaus August Otto, geboren in Holzhausen. Kaufmann von Beruf und Tüftler im Herzen. Die Luft knistert, wenn das Gas zündet. Ein kurzer Husten des Kolbens, ein metallisches Klicken, dann Stille. Der Funken erlosch, der Versuch scheitert. Er wischt sich die Stirn, auf der kleine Rußkörner glitzern. Im Dämmerlicht schiebt er die Maschine beiseite, nimmt einen Bleistift und notiert, was schiefging. In dieser Stille wächst kein Ärger, sondern ein Entschluss. Wieder versuchen. Anders versuchen. Sicherer, stärker, klüger. Jahre zuvor hatte er von einer Nachricht gelesen, die ihn nicht mehr losließ. In Paris sei ein Gasmaschinenpionier namens Etienne Lenoir mit einem Motor erfolgreich gewesen, der ohne Kessel und Dampf arbeitete. Kein schwerer Dampfkessel, kein langer Anheizweg, stattdessen Feuer im Innern eines Zylinders. Nikolaus Otto, der tagsüber Kaffee, Tee und Zucker verkaufte, las nachts über Ventile und Zündflammen. Als Kind hatte er die Ruhe des Taunus gelernt, als junger Mann die Gewandtheit des Handels. Jetzt aber spürte er eine dritte Kraft. Wissensdurst. Ein Motor, dachte er, könnte kleiner, sparsamer, zuverlässiger sein als ein Dampfriese. Nicht für Lokomotiven allein, sondern für Bäckereien, Mühlen, Werkstätten, für die Nähe der Menschen. Ein Motor, der klingt wie ein geordneter Atem. Köln. Ein Werkraum voller Riemen und Späne. Früh am Morgen. Nikolaus Otto hat einen Partner gefunden. Eugen Langen, ein kluger Fabrikherr mit wachem Blick. Zusammen gründen sie eine kleine Firma mit großem Traum. N.A. Otto und Kompanie. Die Hände sind schwarz vom Öl, die Gedanken klar. Die Männer bauen eine sogenannte atmosphärische Gasmotorenmaschine. Sie nutzt Leuchtgas. Jene brennbare Mischung aus Kohle, die nachts die Straßenlaternen füttert. Wenn die Flamme zündet, springt ein Kolben nach oben und beim Herabsinken zieht er ein Zahnrad mit. Kein Dampf, kein Kessel, nur das im Zylinder gebändigte Feuer. Arbeiter bleiben stehen und lauschen dem Ruhigen auf und ab. Manchmal stolpert die Mechanik, manchmal greift der Zahn falsch. Doch jedes Missgeschick wird zur Notiz, jede Notiz zur Verbesserung. Paris im Jahr 1867. Zwischen Glasdächerhallen, Fahnen und neugierigen Menschen aus vielen Ländern steht eine Maschine mit schlanker Säule und Zahnstange. Sie trägt den Namen von Otto und Langen. Wenn der Kolben aufwärts schnellt und sich dann wieder löst, surrt ein Zahnrad und das Schwungrad summt wie eine große Biene. Ingenieure treten näher, Sie messen, sie vergleichen. Schiedsrichter notieren den Gasverbrauch. Am Ende des Tages geschieht etwas, das in Köln jubelnde Herzen auslösen wird. Die Maschine von Otto und Langen gewinnt eine hohe Auszeichnung für ihre Sparsamkeit. Aufträge füllen die Schubladen. In Köln werden die Werkstätten größer, die Riemen breiter, die Regler präziser. Der sichere, sparsame Motor hat der Welt gezeigt, dass Feuer im Zylinder zu Diensten sein kann, wenn Verstand die Flamme führt. Am Rheinufer bei Deutz wächst aus der kleinen Firma ein Werk mit Hallen, in denen es nach Eisen und heißem Öl riecht. Aus N.A. Otto und Kompanie wird die Gasmotorenfabrik Deutz. Zwei Männer betreten die Geschichte dieser Hallen. Gottlieb Daimler, ein stiller Denker mit wachem Gang, und Wilhelm Maybach, erfinderisch und flink. Sie bringen frische Ideen in die Werkstatt. Zahnräder werden glatter, Ventile greifen sauberer, Drehzahlen werden mutig höher. Über den Fluss zieht Nebel. In den Hallen summen Riemen und schlagen Hämmer. Die Fabrik liefert Stationärmotoren für Brauereien, Mühlen, Pumpen. An der Wand hängt eine Weltkarte, und in manchen Nächten deutet Otto darauf, während er Berechnungen kritzelt. Ein Gedanke kehrt wieder. Der nächste Schritt muss mehr sein als sparsame Kraft. Er muss neue Kraft entfesseln. Zwischen Zeichenbrett und Werkbank reift eine gewagte Idee. Schon früh hatte Otto versucht, das Gas-Luft-Gemisch vor dem Arbeitshub zu verdichten. Verdichten macht stark, doch es ist gefährlich. Zu frühe Zündung zerreißt den Rhythmus, macht die Maschine störrisch. Ein älterer Versuch war missglückt. Das Gemisch hatte ungezähmt gezündet. Nun, Jahre später, denken er und seine Kollegen neu. Wie lässt sich der Funke im richtigen Augenblick setzen und die Mischung sauber einatmen und ausatmen? Ein geordnetes Atmen des Motors. Ansaugen, verdichten, arbeiten, ausstoßen, jede Phase durch Kurbel, Nocken und Ventile geleitet. Es sind Worte, die bald in Lehrbüchern stehen werden. Damals aber liegen sie als Bleistiftskizzen auf öligen Blättern, neben Federn, Federringen und kleinen Schablonen aus Blech. Es ist spät. Draußen regnet es auf die Fensterbänke. Drinnen stehen Männer um einen neuen Zylinder. Der Nocken hebt ein Einlassventil. Luft und Gas mischen sich. Die Kurbel treibt den Kolben nach oben und verdichtet das Gemisch. Dann wird gezündet. Nicht früher, nicht später. Ein dumpfer, voller Schlag. Kein Fauchen. Das Schwungrad nimmt Fahrt auf. Wieder ein Zyklus, noch einer. Der Motor läuft. Kein kurzer Husten mehr, sondern ein geordneter Puls. Ein Lehrling grinst. Ein Meister klopft zweimal aufs Gehäuse. Otto legt nur eine Hand an das warme Metall. Das, was er heimlich Viertakt nannte, hat seinen Ton gefunden. Draußen mischt der Regen sein leises Trommeln mit dem Summen des Schwungrades. In diesem Klang liegt das Versprechen einer neuen Kraftdichte. Köln. Ein ruhiges Büro. Ein Patentformular wird ausgebreitet, sorgfältig beschrieben. Der neue Motor mit Verdichtung soll rechtlich geschützt sein. Im Jahr 1877 erhält Otto ein wichtiges Schutzrecht in Deutschland. Gleichzeitig reist die Kunde von dem neuen Zyklus durch Werkstätten und Hörsäle. Professoren zeichnen Druckkurven, Arbeitsdiagramme, die den Takt des Motors sichtbar machen. Die Gasmotorenfabrik Deutz wächst weiter. Für seinen Beitrag zur Technikvermehrung erhält Otto eine akademische Ehrung und Besucher kommen, um den laufenden Viertakt zu sehen. Er ist nicht laut, er ist nicht wild, er ist rhythmisch. Doch zwischen den Papieren liegt auch eine Erinnerung. Jahre zuvor hatte in Frankreich ein Mann namens Alphonse Beau de Rochat ein Prinzippapier über Verdichtung und wirtschaftlichen Betrieb formuliert. Eine alte Schrift, schmal und wirkungsvoll. Jahre später, in einem Saal mit hohen Fenstern, werden diese Schriften gewendet und gewogen. Anwälte reden, Ingenieure erklären, Richter hören zu. Es geht nicht um den Klang eines Motors, sondern um Worte und Prioritäten. Das Ergebnis trifft Otto und die Deutzer Firma hart. Ein deutsches Gericht erklärt wesentliche Teile des Schutzrechts zur Verdichtung für ungültig, weil die Idee als Prinzip bereits früher schriftlich festgehalten worden war. Das ist bitter. Doch die Maschine, die in Köln geboren wurde, bleibt Wirklichkeit, bleibt fassbar, zeigt, wie man das Prinzip zum Laufen bringt. Der Weg wird nun offener für andere. Motorenbauer dürfen freier arbeiten. Es ist ein Verlust an Papiermacht und zugleich ein Gewinn an Verbreitung. Otto verlässt den Saal in leiser Würde und kehrt in die Werkhalle zurück. Die Hallen in Deutz bleiben voller Arbeit. Gussteile glühen, Gusseisen wird zu Zylindern gedreht, Ventile bekommen ihre Sitze. Daimler und Maybach, die bereits zuvor eigene Wege gingen, arbeiten andernorts an kleineren, schnelleren Maschinen. Unterschiedliche Träume, verwandte Ziele. In Deutz entstehen weiter zuverlässige Stationärmotoren, die ganzen Betrieben einen ruhigen Pulsschlag schenken. In Bäckereien drehen Rührwerke, in Brauereien pumpen Pumpen, in Werkstätten singen Transmissionen, ganz ohne Kessel. Arbeiter lernen, den Gashahn fein zu stellen, den Zündzeitpunkt zu prüfen, den Nocken zu schmieren. Nicht mehr der Ofen bestimmt den Tagesrhythmus, sondern der Takt im Zylinder. Aus den Fabriktoren rollen Kisten, auf denen Namen von Städten stehen, die Otto nie betreten wird. Die Kraft seiner Idee reist, wo er selbst nicht hingeht. In technischen Schulen hängt nun eine einfache Zeichnung, 4 Pfeile um einen Kreis. Ansaugen, der Kolben zieht Luft und Gas herein. Verdichten, der Kolben drückt das Gemisch zusammen. Es wird wärmer, dichter, bereit. Arbeiten. Eine Zündung, ein kräftiger Stoß drückt den Kolben hinab und treibt die Kurbel. Ausstoßen, verbrannte Gase verlassen den Zylinder. Der Weg wird frei für den nächsten Atemzug. Dieser Ablauf bekommt einen Namen, der überall verstanden wird. Der Otto-Prozess. Das Wort trägt nicht nur Erfindung, es trägt Erfahrung. Denn zwischen Pfeilen und Zylindern liegen Jahre des Ausprobierens, des Hinfallens und Aufstehens. In den Lehrsälen klickt das Modell. In den Werkstätten dreht sich das Schwungrad. Im Kopf vieler junger Menschen beginnen Zahnräder zu greifen. Späte Nachmittage am Rhein. Nikolaus Otto geht am Ufer entlang, der Mantel geschlossen. Der Blick auf das Wasser. Er ist kein Mann großer Reden. Er sammelt lieber Gedanken. Sortiert Fragen. Wie kann der Motor leiser werden, sparsamer, anpassbarer an verschiedene Gase? Wie schützt man Ventilsitze? Wie regelt man Drehzahl ohne Rucken? Zu Hause liegt eine Mappe voller Briefe. Danksagungen, Fragen, Bestellungen. Zwischen den Zeilen steht, was ihn trägt. Menschen bauen auf seine Arbeit. Er hat nicht die lauteste Stimme der Epoche, aber eine, die bleibt, wenn man sie einmal gehört hat. Das gleichmäßige Sprechen eines Viertaktmotors. Zuverlässig wie ein Herz in Ruhe. Es ist die Art von Ruhm, die nicht blitzt, sondern stetig leuchtet. Natürlich blieb der Weg nicht frei von Pannen. Ein Ventil klemmte, ein Gemisch stotterte, eine Zündung kam zu früh. In Werkstätten ging ein Aufseufzen herum, wenn ein Motor unregelmäßig klopfte. Doch aus jeder Panne wuchs eine Regel. Ventilführungen mussten präziser werden, Nockenprofile feiner, die Schmierung zuverlässiger. Ein Regler hielt die Drehzahl im Zaum, eine Drossel beeinflusste die Luft. Wo zuvor Krachen und Kehren war, wurde nun Prüfen und Justieren. Die Männer lernten, den Klang zu lesen, so wie ein Arzt den Puls fühlt. Eine Maschine, die einmal rau war, konnte sanft werden, wenn ihr Atem stimmte. Genau darin lag die stille Kunst. Nicht nur Kraft zu wecken, sondern sie zu bändigen, bis sie nützlich wurde wie Wasser in einem Kanal. In vielen Orten veränderte sich der Tagesklang. Wo früher das Rauschen eines Kessels und das Fauchen von Dampf die Höhe bestimmten, summte nun ein Viertaktmotor in gleichmäßiger Lage. Eine Schreinerei setzte die Säge ohne langes Anheizen in Gang. Eine Mühle drehte auch dort, wo kein Bach vorbeifloss. Auf den Straßen klapperten Wagenräder und durch offene Werkstatttüren strich ein neuer Ton. Manche staunten, wie wenig Gas ein solcher Motor brauchte. Andere wunderten sich, dass so viel Arbeit aus so wenig Volumen kam. Die Erfindung verwandelte nicht nur Maschinen, sie veränderte auch Gewohnheiten. Der Arbeitstag ließ sich flexibler beginnen, unterbrechen, fortsetzen. Die Kraft war nicht mehr an einen Ort gefesselt, sondern konnte dorthin gebracht werden, wo sie gebraucht wurde. Bald erklärten Gelehrte den Zyklus mit Kurven, die aussahen wie kleine Berge aus Druck und Volumen. Sie zeigten, warum das Verdichten vor der Zündung die Arbeit vergrößert. Eine dichtere Mischung verbrennt kräftiger und ordentlicher. Dazu aber braucht es Mut, Steuerkunst und gutes Material. Ventile müssen dicht sein, Kolbenringe sauber anliegen, der Zündzeitpunkt genau stimmen. Die Theorie und die Praxis reichten sich die Hand. Lehrbücher verwiesen auf das, was in Köln gelungen war. Aus einem Gedanken wurde ein griffbereiter Motor, gut genug, um in Fabriken zu bestehen. So wurde Otto nicht nur zum Erfinder einer Maschine, sondern zum Namensgeber eines Ablaufs. Ein einfaches Wort trug fortan ein großes Spektrum von Metall, Feuer und Erfahrung in sich. Im privaten Leben blieb Otto ein zurückhaltender Mensch. Er hatte Familie, Verantwortung und ein Herz, das an Köln hing. Abends, wenn die Stadt ruhiger wurde, legte er manchmal die Stirn in die Hand und schrieb. Keine großen Gesten, eher leise Dankbarkeit. Der Weg vom Landjungen zum Träger einer großen Idee hatte viele Stationen, viele helfende Hände. Partner, Arbeiter, Denker, Zweifler, sie alle hatten ihren Anteil. Er wusste, dass nicht jeder Tag glanzvoll war und nicht jede Entscheidung leicht. Aber er hatte erlebt, dass Geduld wie ein gutes Öl ist. Sie macht, dass Zahnräder greifen, die sonst klemmen. Und aus vielen kleinen, gut geölten Tagen wächst ein Werk, das auch dann läuft, wenn die Hände, die es bauten, längst ruhen. Die Nachricht vom Deutzer Motor reiste schneller als die meisten Menschen. Kisten ratterten in Waggons, Briefe sprangen über Ländergrenzen, Telegrafen hämmerten Nachrichten. In anderen Städten griffen Hände den Faden auf. Manche bauten kleine Motoren für Boote, andere träumten von Wagen ohne Pferde. Der Viertakt, den Otto zur Reife gebracht hatte, wurde zur Sprache, die viele Dialekte erlaubte. Gas, Benzin, Petroleum. Ganz nach Gelegenheit. Zwischen Konkurrenz und Kollegenschaft spannte sich ein Band. Es war kein stilles, sondern ein produktives Kräftemessen. Jeder neue Versuch, jede genauere Zeichnung, jede sauberere Bohrung ließ die gemeinsame Erzählung weiterlaufen. Die Motoren sollten kleiner, beweglicher, alltagstauglicher werden, ohne ihren geordneten Atem zu verlieren. Im Januar des Jahres 1899 verstummte Nikolaus Ottos eigenes Herz in Köln. Die Stadt, die Werkhallen, viele Freunde trugen Trauer. Doch in den Fabriken, in denen seine Motoren standen, blieb der Takt. Er war nicht an eine Stimme gebunden, sondern an einen Ablauf, der funktionieren wollte und konnte. So ist es oft mit den leisen Gestaltern. Sie gehen, und doch bleibt etwas, das weiterarbeitet, weiterhilft. Die Gasmotorenfabrik bestand, entwickelte sich, trug den Namen Deutz über Zeiten und Umbrüche hinweg. Und der Viertakt lief, als hätten die Kolben ein eigenes Gedächtnis. In jedem Einlass, in jeder Verdichtung, in jedem Arbeitshub und Ausstoß lag ein Gruß an den Mann, der die Phasen geordnet und den Mut aufgebracht hatte, sie zu verbinden. Heute klingen Straßen in Städten und Dörfern nach einer Erfindung, die einst in skizzenvollen Nächten gereift ist. In weit mehr als 1 Milliarde Fahrzeuge arbeiten Motoren nach dem Viertaktprinzip. Sie atmen ein, sie verdichten, sie arbeiten, sie stoßen aus. Unzählige Male, Tag für Tag. Auch wenn neue Antriebe die Welt bereichern und verändern, bleibt die historische Bedeutung dieses Takts groß. Er hat gelernt, sparsam zu sein, sauberer, leiser. Er hat Handwerkern geholfen, Bauern, Bäckern, Reisenden. Vom Kuhstallgeruch einer Scheune bis zum Flimmern einer fernen Autobahn liegt eine Linie, die nicht gerade, aber deutlich ist. Sie führt über Mut, Ausdauer und viele kleine Verbesserungen. Und sie trägt einen Namen, der nicht prahlt, sondern erklärt: Otto. Wer solche Anfänge sehen will, kann in Museen staunen, unter anderem in München, wo historische Motoren mit blanken Schwungrädern stehen. Die Metallflächen spiegeln Gesichter, die sich beugen und fragen, wie kann etwas so Einfaches so stark sein? Ein Zylinder, Ventile, eine Kurbelwelle. Und doch steckt darin das Gute vieler Köpfe und Hände. Manche Besucher zählen die Schläge, andere lesen die Schilder. Auf manchem steht der Name der Deutzer Fabrik. Daneben liegen Skizzen, die an Bleistiftnächte erinnern. Wenn ein Führer das Modell dreht, hört man im Raum ein sanftes Klicken der Mechanik. Es ist der alte Ton, in dem noch immer ein wenig vom Herzschlag jenes Mannes vibriert, der als Kaufmann begonnen und als Taktgeber aufgehört hat. Die Werkstatt von damals würde heute vertraut und fremd zugleich wirken. Vertraut, weil Riemen, Schrauben, Ventile noch immer reden können, wenn man ihnen zuhört. Fremd, weil vieles heute kleiner, genauer, automatischer ist. Doch der Kern bleibt wiedererkennbar. Vier Schritte, die Kraft ordnen, statt sie zu verschwenden. Nikolaus Otto hat aus vielen Fehlschlägen keine Scham, sondern Stufen gebaut. 10 Jahre und mehr trug er seine Idee, bevor sie verlässlich stand. Das ist vielleicht die größte Erzählung in all dem Metall. Ausdauer. Eine Geduld, die nicht warten heißt, sondern jeden Tag ein winziges Stück besser werden. So singt der Motor nicht nur, weil er Töne macht, sondern weil er von einer Haltung erzählt, die Menschen und Dinge in Bewegung bringt. Mittagspausen in Deutz. Damals. Männer und Frauen sitzen auf Kisten, essen Brot, trinken aus Blechbechern. Im Hintergrund läuft ein Motor in langsamem Gang weiter und hält eine Pumpe am Leben. Er braucht keinen Kesselwärter und keine langen Anheizzeiten, nur Pflege und eine gute Hand. So wurden Arbeitsplätze sicherer, Abläufe planbarer. Nicht alles war romantisch in diesen Hallen. Es gab Schweiß, Staub, Rufe. Aber in der Summe wuchs etwas, das vielen diente. Es ist tröstlich, wenn Technik nicht nur staunen lässt, sondern hilft. Genau das war Ottos Richtung. Weniger Pomp, mehr Nutzen. Aus diesem Nutzen heraus konnten andere weiter träumen, schneller werden, leichter, beweglicher. Und wenn man heute darüber liest, klingt es noch immer wie eine klare Linie durch Lärm und Zeit. Ein modernes Auto auf nasser Straße. Wischer gehen, Reifen rauschen. Unter der Haube arbeitet der alte Ablauf, verfeinert durch unzählige Hände und Köpfe. Einspritzung statt Vergaser. Sensoren statt bloßer Vermutung. Leichtmetall statt roh geschabtem Guss. Und doch, das Atmen des Zylinders bleibt. Viele Wege der Zukunft zeigen auf neue Kraftquellen, auf Strom, auf andere Brennstoffe. Das ist gut und nötig. Wer dabei an Nikolaus Otto denkt, hört zwischen den Motorgeräuschen vielleicht auch ein leises, menschliches Lied. Es erzählt von Neugier, vom Mut, Fehler in Lehrmeister zu verwandeln und von Freundschaften, die Werkstätten füllen. In dieser Melodie der Dinge ist Platz für Altes und Neues. Für den Viertakt und für alles, was aus ihm gelernt wurde. Wenn abends das Licht flacher wird und Werkstätten zur Ruhe kommen, bleibt manchmal ein Summen im Ohr. Es ist der Nachklang eines Tages, an dem Dinge taten, wofür sie gebaut wurden. Nikolaus Otto hat diesen Klang mitgeformt. Er tat es nicht mit einem Schlag, sondern mit vielen kleinen, klugen Handgriffen über Jahre. Aus einer Scheune wurde eine Fabrik. Aus einer Skizze ein Weltprinzip. Wer zwischen den Zeilen seiner Geschichte liest, entdeckt kein Donnerwetter, sondern ein stetiges Wachsen. Das ist vielleicht der schönste Teil, dass große Veränderungen oft leise beginnen. Im Staub einer Scheune, im Kratzen eines Bleistifts, im Atem einer Maschine, die lernt, im Takt zu sein.